Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Graz steht unter Schock. Am Gymnasium im Bezirk Lenz hat am Dienstag ein 21-jähriger Amokläufer 10 Menschen und anschliessend sich selber erschossen. Der Schütze Arthur A. war selber Schüler am betroffenen Gymnasium, hat das aber nicht abgeschlossen. Wie kommt es zu so einer schrecklichen Tat und was geht im Kopf von so einem Jugendlichen vor?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wie österreichische Medien berichten, soll sich der Amokläufer von Graz gemobbt gefühlt haben. Bei der Hausdurchsuchung ist ein Brief sichergestellt worden, in dem er sich von seinen beiden Eltern verabschiedet. Der Amokläufer hat zum Tatzeitpunkt zu Hause gelebt und war arbeitslos gewesen. Laut der Kronenzeitung haben Ermittlungen im Freundeskreis ergeben, dass der Schütz Schuldige für sein Scheitern gesucht hat. Wie realistisch ist das Szenario? Ist es typisch für Amokläufer, dass sie als vermeintliche Mobbingopfer auf einmal zu Täter werden? Und wie sollten die Schulen mit dem Thema umgehen? Mein Name ist Sina Albisetti und hier und weitere Fragen bespreche ich heute mit dem Alan Guggenbühl. Er ist Psychologe und Psychotherapeut und beschäftigt sich mit Jugendgewalt. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Guggenbühl.
Guten Tag.
Was ja das Motiv des Amoklauf in Graz betrifft, weiss man Stand jetzt, also Mittwochvormittag, noch nicht viel. Was könnte aus psychologischer Sicht im 21-Jährigen aber vorgegangen sein, dass er sich zu so einer Tat entschlossen hat?
Oder zuerst muss man mal sehen, das ist eine abscheuliche Tat. Das ist eine Tat, die absolut grausam ist, natürlich unempathisch und zu grossem Leid führt. Jetzt, wieso hat er das gemacht? Da gibt's natürlich unzählige verschiedene Gründe. Also da gibt's Gründe natürlich in der Persönlichkeit, offensichtlich ein Problem mit Aggression. Es gibt aber auch andere Gründe, vielleicht in seiner persönlichen Geschichte. Meistens ist es eine Kombination von verschiedensten Gründen, die dann zu dieser grässlichen Tat führt. Aber bei den allermeisten Menschen, wenn sie zum Beispiel gemobbt werden, wenn sie nicht so eine abscheuliche Tat machen. Mhm. Wenn sie auch eine schlechte Kindheit haben, werden sie nicht eine abscheuliche Tat machen. Im Grunde genommen ist das ein sogenanntes Freak-Ereignis, das nachträglich sehr schwer zu verstehen ist und wo man praktisch nie einen eindeutigen Zusammenhang zwischen etwas, was vorher passiert ist oder jetzt passiert, findet.
Mhm. Welche Rolle könnte Frustration, soziale Isolation oder sogar auch Rache spielen in so einem Fall?
Oder Frustration erleben wir alle. Isolation vielleicht auch noch. Also das sind alles Sachen, die zum Leben gehören. Das Leben ist nicht nur schön, sondern im Leben wird man auch mit Situationen konfrontiert, die vor allem schwer zu verdauen ist. Das gehört zum Leben. Mhm. Das gibt aber noch keine Legitimation oder Grund, überhaupt so eine Tat zu machen. Da braucht es noch andere Sachen, andere Motive. Es scheint, oder bei den meisten, die so grausame Taten machen, die haben auch eine Vorstellung, eine Fantasie. Es ist nicht so, dass so Taten einfach nur aus Frustration gemacht werden. So Taten werden vielmal auch aus ideologischen Gründen gemacht, werden auch von sogenannten gesunden Menschen gemacht. Also das heisst, meistens ist es einfach eine Vorstellung und es in dem Kopf von dem Täter ist eine Vorstellung gewesen, dass die grausame Tat ihm irgendetwas bringt oder er hat für ihn eine bestimmte Bedeutung bekommen und er hat dann die Vorstellung müssen realisieren. Die Vorstellung an sich haben sehr viele Leute. Also viele Leute, wenn sie wütig sind, denken, oh, jetzt würde ich am liebsten das Maschinengewehr nehmen und den runterknallen. Das ist ganz normal. Mhm. Aber die allermeisten Leute tun das nicht ausführen, weil sie wissen, dass das wäre grausam und so und das geht nicht.
Was macht dann den Unterschied, dass es eben dann gewisse doch machen?
Ja, da scheint irgendein Enthemmungsmechanismus er hat dann wieder etwas machen, etwas Ultimatives. Aber wie gesagt, die Gründe sind sehr verschieden. Also vielmal ist es so, dass es ja verhindert wird. Aber es wird verhindert, Vielmal, weil jemand doch noch sozial angepasst ist, Beziehungen hat, andere Leute zuredet, sonst gestoppt wird. Oder also, wieso das macht? Also, wieso macht ein Mensch etwas grausam, enthemmt? Und ein Grund ist natürlich, dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich etwas mache, was man sonst nicht macht, das ultimativ Grässliche, dann ist das wie eine Erlösung für sich selber. Ja? Mhm. Das ist, könnte eine mögliche Ursache sein. Mhm.
Jetzt heisst es ja, der Arthur A. habe die Schule selber besucht und abgebrochen. Wie kann auch das Gefühl vom Scheitern vielleicht zu so einem schrecklichen Gewaltakt führen?
Ja, also das, wenn man eine Schulbildung abbricht, führt das noch nicht zu einer so schrecklichen Tat. Mhm. Also ich meine, das, jetzt muss die Schule abbrochen, dann muss Ausbildung nicht fertig gemacht werden. Das ist überhaupt kein Grund, um so eine Tat zu führen. Das kann man gar nicht in Zusammenhang setzen. Offensichtlich ist das einfach ein Lebensereignis, das er hat. Etwas, was passiert ist. Nachträglich kann man jetzt etwas konstruieren. Aber das wäre höchst spekulativ und auch sehr unwahrscheinlich. Mhm.
Gilt das auch für die Mobbing-Theorie, die jetzt die österreichischen Medien aufstellen?
Ja, man tut natürlich, man will natürlich dann das erklären. Wir alle wollen grässliche Daten können auf Gründe zurückführen. Das dient zu unserer persönlichen Erleichterung. Das dient dazu, dass man denkt, ja, da kann man auch etwas dagegen machen. Mhm. Aber dass jetzt Mobbing der Grund ist, das ist auch sehr unwahrscheinlich. Es ist auch so ein Konstrukt, das man braucht, aber wir brauchen es für uns selber. Und so. Wenn jemand gemobbt wird, dann reagiert er vielmal sehr eingeschüchtert. Dann zieht er sich zurück, eben weil in der Regel der Mensch gekämpft ist und so Taten nicht macht.
Mhm. Aber eben Mobbing kann wie zu sozialer Isolation führen und das wiederum könnte auch ein Trigger sein für eben so ein Freak-Ereignis, wie Sie das genannt haben.
Ja, aber eben, wie gesagt, das ist etwas so Unwahrscheinliches, dass jemand wirklich so enthemmt ist, dass er das Gewehr nimmt und auf andere losschießt. Also das ist wirklich etwas, das sehr viel braucht.
Jetzt, welche Anzeichen gibt es denn, wenn man vielleicht merkt, da findet bei einem Jugendlichen, bei einer Jugendlichen eine gewisse Enthemmung statt? Und wie können Schulen und Eltern respektive Freunde präventiv eingreifen, wenn man merkt, da stimmt irgendetwas nicht?
Also bei der Prävention muss man natürlich sagen, oder? Also vom Verhalten her gibt es keine eindeutigen Zeichen. Also sag mal, wenn sich jemand zurückzieht oder und so ein bisschen plötzlich so finster wird und so, dann ist das auch noch nicht ein Zeichen. Es ist einfach an sich, wenn sich jemand zurückzieht, denkt man, ja, da läuft jetzt etwas. Meistens ist es so, dass sich da dann jemand selber umbringt oder selber irgendwie etwas Doofes macht oder so, aber nicht eben gerade so ein Attentat. Da muss man an sich in der Gesellschaft schauen, wenn man merkt, es geht jemandem schlecht, dass man vielleicht auch Hilfestellungen leistet. Das wäre eine Art wichtig. Oder es gibt bei dem Bredvik da in Norwegen, hat es keine Anzeichen gegeben, also vielmal. Es gibt Leute, die sich ganz normal verhalten. Auch beim Timothy Way, da in Oklahoma, war das auch so gewesen. Die haben einfach eine bestimmte Ideologie gehabt. Darum ist es sehr, sehr schwierig. Was soll man machen? Was man soll machen, natürlich, und das ist ein allgemeines Ziel. Man soll schauen, dass man eine Kultur entwickelt, die Aggressionen natürlich nicht zulässt. Aber man muss auch schauen, dass, wie soll man sagen, dass die Bevölkerung nicht zu sehr bewaffnet ist. Wenn natürlich Gewehrpistolen rumliegen und der Betreffende hat ja sogar eine Lizenz gehabt, ist natürlich einfach auch die Wahrscheinlichkeit grösser. Oder? Das sieht man wie im Schweizer Militär, dass Selbstmord vielmal gemacht wird, vor allem bei Offizieren, mit der Pistole. Oder? Wenn sie eine Pistole haben, machen sie es eher. Wenn sie es nicht hätten, würden sie es nicht machen.
Zum will ich nochmal zu dem zurückkommen. Gibt es konkrete Frühwarnzeichen für seelische Not bei Jugendlichen? Und was könnten die sein?
Ja, da gibt es ganz viele so Zeichen natürlich. Also das eine ist, was wir schon ein bisschen erwähnt haben, ist natürlich der Rückzug. Oder? Das andere, was noch schwieriger ist zu identifizieren, ist, dass sie plötzlich so sich gewisse Szenen anschliessen, oder? Und dann vielleicht mehr nur noch kiffen oder so Drogen machen. Das kann ein Zeichen sein. Dann ist es auch ein Zeichen, wenn so gewisse Leute sie nicht mehr erreichen. Also, sag mal, die Eltern oder Geschwister oder gute Freunde, wenn sie nicht mehr erreichen, eigentlich wieder so den Kontakt nicht mehr können pflegen. Sie sind sich so entziehen, nicht reagibel sind oder man sagt etwas, es ist ihnen wie gleich. Das sind so Zeichen. Dann natürlich auch das, was die Jugendlichen selber berichten, dass sie nicht schlafen können, dass sie unruhig sind. Das sind alles so mögliche Warnsignale.
Und wie sollten die Eltern auf so Warnsignale eingehen, wenn sie merken, da liegt irgendwie eine emotionale Belastung vor oder da könnte ein radikales Verhalten folgen? Wie können sie da reagieren?
Die überwiegende Zahl der Fälle haben die Eltern nie im Traum daran gedacht, dass es jemand so sich verhalten würde. Aber die Eltern sollen natürlich, wie es eigentlich zu der Aufgabe der Eltern gehört, auch wenn sie merken, dem Sohn oder Tochter es nicht gut geht, vielleicht das Gespräch suchen, auch Orte suchen, wo es zusammen mit ihnen etwas machen, gehen spazieren, einen Ausflug, irgendetwas, um sie wieder erreichen, um sich wieder einbinden. So ein bisschen Anstrengungen machen, um zu signalisieren, du, wir sind für dich da, vielleicht kannst du sagen, was mit dir nicht gut geht.
Welche Rolle müssen Schulen in so Szenarien einnehmen aus Ihrer Sicht?
Schulen müssen einfach für ein gutes Schulklima sorgen. Wichtig ist in Schulen, dass sich die Kinder und die Jugendlichen identifizieren mit der Schule als Teil von einer Gemeinschaft sehen. Und so, dass sie sich nicht nur als Individuum fühlen, sondern auch als Angehörige. Weil das kann auch ein bisschen zivilisieren, das kann auch ein bisschen eine Hemmung aufbauen. Man will dann der Gemeinschaft so etwas nicht antun, wie man sich eben als Teil von der Gemeinschaft betrachtet.
Wie gut würden Sie sagen, sind Schulen in der Schweiz aufgestellt, was Prävention oder vielleicht eben auch Krisenintervention betrifft?
In der Schule in der Schweiz gibt es natürlich sehr viele verschiedene Player. Es gibt Lehrpersonen, es gibt Schulsozialarbeiter, es gibt Klassenassistenten, es gibt Schulleiter, also es gibt ganz viele Schulpsychologen, die da mitmischen. Und zum Teil habe ich das Gefühl, sind es fast ein bisschen zu viele. Also das heisst, und man weiss ja, je mehr Leute drum sind, desto grösser ist die Gefahr von der Verantwortungsdiffusion. Niemand fühlt sich dann effektiv verantwortlich. Darum würde ich eher plädieren dafür, dass es wirklich einzelne Personen gibt, die sich mit einer Klasse, also das heisst mit einer bestimmten Gruppe, identifiziert, auch ein bisschen Beziehungen haben zu den einzelnen Schüler und Schülerinnen, wissen, wie es ihnen geht und wenn es ihnen schlechter geht, reagieren. Sagen, du, was ist heute los? Du hast jetzt heute Morgen hast du ja gar nichts gesagt. Also, das wäre an sich wichtig. Und ich glaube, das wäre die beste Prävention. Also Bezugspersonen zu fördern und auch ein System zu haben, wo es nicht zu viel Wechsel gibt. Also wir haben heute so ein bisschen das Gefühl, je mehr Fachpersonen, desto besser. Das stimmt an sich nicht, oder? Weil es führt dann eben dazu, dass Kinder verwirrt werden und nicht mehr angebunden an eine erwachsene Person sind, emotional angebunden.
Und wer gesächtet sie in so einer Rolle? Ist das ein Schulpsychologe, eine Schulpsychologin ganz klassisch oder ist das Klassenlehrperson?
Nein, Schulpsychologen ganz sicher nicht, oder? Weil Schulpsychologen sind zu weit weg von der Schule. Und in vielen Städten ist sogar, dass Schulpsychologen nur noch administrative Arbeit leisten, nicht einmal Kinder sehen. Die Schulpsychologen sind da nicht die richtige Person. Es ist etwas anderes, wenn sie Therapie machen mit einem Kind, das ist klar. Nein, es wäre eigentlich eine Klassenlehrperson. Also die sogenannte Klassenlehrer. Es sollte nicht nur ein formelles Amt sein, sondern ein Amt, wo ein Kind mindestens vier Tage sieht, jeden Morgen sieht. Und dann entwickelt sich eine Beziehung über längere Zeit. Das wäre ganz zentral.
Und die Kinder auch gespürt, oder? Oder die Jugendlichen gespürt, genau.
Genau, die Kinder gespürt, ein bisschen merkt, wie es ihnen geht. Und so. Sie persönlich auch merkt, aha, es geht gut, es geht schlecht. Das wäre ganz wichtig. Als Lehrperson müssen wir stärken. Aber das ist das Problem bei uns in der Schule, weil es zu viel, wie gesagt, zu viele Player gibt. Wenn es in einem Schulzimmer vier Erwachsene gibt, die immer wieder auftauchen, etwas machen, dann fühlen sich Kinder eher verloren.
Wissen Sie, gibt es eine Art ein Protokoll, das bei einem Verdachtsfall ausgelöst wird an Schweizer Schulen?
Das ist möglich. Also es gibt gewisse Schulen, die haben natürlich das mal so ein bisschen zu überlegt, das Protokoll, aber das ist es so etwas Formalistisches. In den meisten Fällen, wo ich es zuhöre, hat niemand das Protokoll gedacht. Hat zuerst mal der Facility Manager oder der Hauswart hat mal etwas gesehen und dann ist ein anderer Schüler gekommen und das Protokoll hat eigentlich ganz ein anderes Prozedere verlangt. Die Protokolle sind vielmal ein bisschen so Vorstellungen davon, wie man einen Konflikt lösen könnte, aber effektiv ist es dann schwierig durchzuführen.
Gerade in so einem Extremfall, wie man Amok läuft dann, oder?
Ja.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft und das Gespräch, Herr Guggenbühl.
Ja, gut.
Zum Gedenken von den Todesopfern hat Österreich eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Flaggen sind landesweit auf Halbmast gesetzt und alle öffentlichen Feiern sind abgesagt oder verschoben worden. Unser Blickreporter vor Ort beschreibt eine tiefe Trauer und Stille, die über der ganzen steirischen Hauptstadt Graz liegt. Mein Name ist Sinal Bisetti und wenn dich die Folge interessiert hat, dann abonniere uns auf Spotify, Apple oder einfach überall, wo es Podcasts gibt. Der Abschluss macht wie immer der Reto Scherrer mit einem Random Fact. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Fluchen entspannt. Wenn man negative Gefühle ausspricht, schluckt man den Ärger nicht ab, sondern der Körper kann Stress abbauen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.